Es ist immer gut, wenn man weiß, was ist eigentlich der Hauptgedanke, was will der Redner da sagen, was ist so das große Bild von dem Ganzen, was ist das zentrale Thema. Und wenn man sich jetzt eine Predigt von Jesus anhört oder durchliest, was war sein zentrales Thema, was war sein Hauptgedanke, über das er predigt hat? Was meinst du? Allgemein ist, wenn man so generell so seine Predigten anhört. Ich habe mir jetzt gerade so das Matthäus-Evangelium so durchgehorcht und es fällt immer wieder auf, dass ein zentraler Gedanke immer wieder durchkommt, wenn man jetzt zum Beispiel an die Gleichnisse denkt. Das Reich Gottes. Genau, also das war das große Thema eigentlich, über das Jesus immer wieder geredet hat. Und Markus-Evangelium gleich im ersten Kapitel, also als er angefangen hat zu predigen, das erste, was er gesagt hat, war: Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Also das war so der zentrale Gedanke eigentlich. Und Reich Gottes ist irgendwie so ein bisschen abstrakter Begriff. Was soll man sich darunter vorstellen? Das wird auch sehr viele Gleichnisse verwendet. Und dieses Reich Gottes ist eben mit und durch Jesus nicht irgendwas Fernes gewesen, wo man sich nichts darunter vorstellen kann, sondern es ist mit und durch ihn in diese Welt kommen. Und seither leben Nachfolger von Jesus, Christen, eben in oder zwischen zwei Welten. Einerseits haben wir unsere Staatsbürgerschaft schon im Himmel, auf der anderen Seite leben wir aber noch hier auf dieser Erde. Und ich habe meinen Kindern so in den letzten Wochen einen Arbeitsauftrag gegeben. Und zwar wollte ich, dass jeder von ihnen ein Bild malt mit dem Titel "Den Kopf hoch oben im Himmel und mit beiden Beinen fest auf der Erde". Die zwei Bilder haben wir dann zusammengefügt. Die kann man leider da oben fast gar nicht sehen. Ist ein bisschen sehr hell. Also das ist so ein bisschen das Motto: Den Kopf hoch oben haben im Himmel und mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Und das ist auch genau das Anliegen von Petrus. Diese Ausrichtung auf den Himmel, auf die Errettung unserer Seele, diese lebendige Hoffnung, von der er redet. Und dennoch oder gerade deswegen möchte er, dass man wirklich fest mit beiden Beinen in diesem Leben, auf dieser Erde stehen. Und wir kommen heute zum Ende des Petrusbriefes. Wir sind jetzt im 5. Kapitel, ab Vers 8. Und da kommt jetzt die letzte Aufforderung von Petrus. Und diese Aufforderung ist gerichtet gegen den Teufel. Und da sagt er: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Seid nüchtern und wacht. Direkt den Vers davor sagt er: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir haben heute ja schon einiges gehört über verschiedene Sorgen und Probleme. Und ich bin hinten mit Timo gesessen und mir das angeschaut und er hat dann auch gemeint, irgendwie, manche Sachen kann er gar nicht verstehen, warum jemand einen Suizidversuch macht. Oder. Und ich habe mir gedacht, es gibt so viele Probleme und Sorgen, die man als relativ Unbeteiligter auf gar nicht nachvollziehen kann, was manche Leute einfach mitmachen. Aber Sorgen größerer oder kleinerer Art kennt doch auch jeder Mensch. Jeder Mensch hat da und dort mit irgendwelchen Sorgen zum Kämpfen. Wenn es gut geht, hat man nicht allzu große Sorgen. Manche haben wirklich schwere Sorgen. Und wenn man dann in so einem Sorgensuppentopf drinnen schwimmt, dann dreht sich alles nur mehr um diese Sorgen, alles nur um diese Probleme. Man verliert alles andere irgendwie aus dem Blick. Man ist nur mehr konzentriert auf die Probleme, auf die Sorgen, die man hat, und sieht sonst nichts mehr. Das ist wie ein Strudel, der einen immer und immer weiter runterzieht. Und deshalb ist es also schön, dass Petrus hier sagt: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgen vernebeln einfach unseren Blick. Und erst wenn man die Sorgen abgibt, dann nimmt man die Realität eigentlich wirklich wieder wahr. Nicht nur die Probleme, sondern auch alles rundherum kann man erst dann wieder wahrnehmen, wenn man die Sorgen abgibt. Und erst dann ist ein klarer Blick möglich, erst dann ist es möglich, so wie Petrus hier sagt, nüchtern und wachsam zu sein. Und es ist wichtig, dass wir nüchtern und wachsam sind. Denn wir müssen wissen, dass die Welt kein neutraler Ort ist. Wir als Österreicher bilden uns ja sehr viel darauf ein, dass Österreich neutral ist. Das ist auch gut und schön so. Aber das ist doch etwas, was eigentlich hauptsächlich am Papier steht. Aber die Welt ist kein neutraler Ort. Und moderne Philosophien und fernöstliche Philosophien wollen uns ja einreden, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse und dass alles seine Berechtigung hat und alles hat seinen Nutzen. Und es liegt jetzt an uns als allen, eben irgendwie für uns etwas Nützliches und Positives da herauszufiltern. Aber die Bibel ist da sehr klar, dass es das Böse gibt und dass es den Bösen gibt. Denn euer Widersacher, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, wörtlich der Durchwerfer. Diabolos, das sind eigentlich zwei Wörter, Diaballo, das heißt so viel wie durchwerfen. Und das ist ein Begriff aus der Kriegsführung. Und ich habe das auch interessant gefunden, wenn man Diabolos in Google eingibt, da kommt man auf sehr viele Seiten für Munition, für Luftdruckgewehre. Die kleinen Projektile für Luftdruckpistolen und Gewehre werden Diabolos genannt. Und das ist genau das, was der Teufel macht. Er bringt alle Waffen, alles, was er irgendwie zur Verfügung hat, gegen uns in Stellung, um uns irgendwie zu schaden, um uns irgendwie zu beschießen, um uns gegen Sachen entgegenzuwerfen. Das ist sein einziges Ziel. Alles, was er will, uns bekämpfen und Gott bekämpfen. Das ist alles, was er jemals gemacht hat. Uns etwas entgegenwerfen und uns zu schaden. Und er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist ein relativ bekannter Bibelvers eigentlich, und ich habe eigentlich seit jeher gedacht, warum Petrus ihn ausgerechnet als Löwen bezeichnet. Man hätte ja auch sagen können, er geht umher wie ein Drache, so wie es in der Offenbarung dann heißt, oder wie eine Schlange, wie es am Anfang der Bibel ist. Warum ausgerechnet ein Löwe? Und zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Das erste, wer Universum-Sendungen kennt oder andere Natursendungen kennt, der weiß, dass Löwen immer paarweise jagen. Also wenn da so eine Herde Gazellen ist, dann birscht sich der eine Löwe von der einen Seite an, brüllt und schreit und verscheucht das, die Tiere, und dann beginnt die Hetzjagd. Und er hetzt hinten nach und die Viecher laufen davon, genau in die Arme vom anderen Löwen, der auf der anderen Seite wartet. Und das ist eine Taktik, die der Teufel auch eigentlich seit Anfang an macht. Dass er zuerst einmal Angst macht, in Frage stellt, Zweifel sät, sollte Gott tatsächlich gesagt haben. Da kommen Zweifel, man hinterfragt Gott und dann kommt er von der anderen Seite und sagt dann irgendwie so, na, wenn Gott euch nicht wirklich lieb hat, kommt zu mir, Papa Satan hat euch lieb. Und das funktioniert heute sehr gut noch. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die von Gott enttäuscht sind, die mit Gott nichts mehr zu tun haben. Was hat Gott jemals für mich getan? Und die Menschen sind dann einfach offen für alle möglichen okkulten und antichristlichen Philosophien. Und da gibt es eben so Aussagen wie, lieber in der Hölle regieren, als im Himmel dienen. Oder lieber, lieber in Valhalla Bier trinken, als im Himmel Wasser trinken oder so. Oder er macht eine andere Strategie, dass er zuerst in Versuchung führt, uns zur Sünde verleitet, und dann kommt er von der anderen Seite und klagt uns an. Schau, was du da hast. Und so soll ich Gott lieb haben? Nein, die kann er nicht lieb haben. So, mit dem, was du da hast, kannst du nicht zu Gott kommen. Und dann verklagt er uns bei Gott. Also er ist ein Lügner und ein Betrüger von Anfang an. Und er hat alle möglichen Taktiken drauf, um uns irgendwie zu schaden. Das andere, was mir dazu aufgefallen ist, ist, da steht, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das heißt, er ist ja eigentlich gar kein Löwe. Denn wer ist denn der Löwe? Der Löwe von Juda. Das ist Jesus. Und der Teufel wollte eigentlich von Anfang an immer sein wie Gott. Er war immer neidisch auf Gott. Vielleicht ist auch deshalb seine Zahl die 6 und die Zahl Gottes aber die 7. Er kommt einfach immer zu kurz. Er kann Gott nie das Wasser reichen. Er wird nie sein wie Gott. Er kann brüllen wie ein Löwe, aber er wird nie regieren als König. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Eine andere Übersetzung sagt, er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Löwen reißen dann auch immer eine Gazelle, nicht die ganze Herde, sondern sie picken sich eine raus. Der Teufel schaut auch, dass er einen verschlingen kann, nicht alle auf einmal. Und deshalb ist der Zusammenhalt in einer Gemeinde so wichtig, dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen. Man sagt da, eine einzelne Kohle wird schnell kalt, aber wenn eine Kohle im Ofen drinnen ist, da ist Hitze und da ist Kraft. Und es gibt eine christliche Gemeinde, eine weltweite Gemeinde, eine universelle Gemeinde. Und es ist einfach schrecklich, wenn Gemeinden sich spalten. Jedes Mal, wenn das passiert, dann triumphiert der Teufel. Und selbst kleinste Gruppen haben unterschiedliche Ansichten und 5 Leute spalten sie auf in 2 Leute und 3 Leute, weil sie eben andere Ansichten haben über irgendwelche Bibelstellen. Und es ist auch klar, je kleiner Gruppen ist, desto weniger Konfliktpotenzial gibt es. Da ist man dann einigermaßen leicht einer Meinung. Und je größer Gruppen ist, desto mehr Zündstoff gibt es da. Und da kommt es dann so Aussagen wie, wenn der oder die im Gottesdienst ist, dann komme ich nicht. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, dann hat der Teufel gewonnen. Dann hat er genau das erreicht, was er erreichen wollte. Deshalb halten wir zusammen. Auch dann, wenn man sich gegenseitig vielleicht nicht immer so toll findet, wenn man die Ansichten vom anderen nicht nachvollziehen kann, wenn der andere ein bisschen schräg vorkommt, wenn er sein Glaubensleben irgendwie so ganz anders auslebt. Das ist normal. Es ist normal, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich sind. Es ist nicht normal, dass sie trotzdem zusammenhalten. So etwas gibt es ja nur in der Gemeinde, bei Jesus. Und ich denke mir oft, wie schön wäre es, wenn all die Menschen, die hier in dieser Gemeinde einmal zum Glauben kommen sind, die einmal aktiv am Gottesdienst, am Gemeindeleben teilgenommen haben, wenn die jetzt alle noch hier wären. Was wäre das für eine Kraft? Was wäre das für ein Licht für die Welt? Aber aus verschiedensten Beweggründen und kaum einer davon kann man biblisch nennen, außer wenn jemand vielleicht geografisch irgendwo anders hinzieht. Aber ansonsten gibt es wohl kaum wirklich biblische Gründe dafür, dass Menschen weggehen. Und sie haben es trotzdem getan. Und das schadet dem Evangelium, es schadet der Gemeinde hier vor Ort und weltweit. Es macht Gott traurig und es schadet dem Einzelnen, weil man dadurch eben angreifbar wird. Weil man dann keine Korrektur hat mehr vor den anderen. Man hat nur mehr sich selbst und seine Ansichten und man sucht sich halt dann irgendwelche Leute, die halt möglichst die gleichen Ansichten haben. Aber es gibt keine Korrektur mehr. Wer sagt dann, ob diese Ansichten richtig sind oder falsch, wenn die alle die gleiche Ansicht haben? Und der Teufel lacht. Er hat genau das erreicht, was er wollte. Und dem sollen wir widerstehen, fest im Glauben. Festhalten an Gottes Versprechen, an seinen Verheißungen, an seinem Wort. Als Jesus versucht worden ist, ist er dem Teufel immer entgegengetreten und gesagt, es steht geschrieben. Er hat immer das Wort Gottes dazu verwendet. Das Wort Gottes ist ein Schwert, das man zur Verteidigung gegen die Angriffe des Teufels verwenden. Das nicht einzeln, sondern gemeinsam in der Gruppe. Ich habe dabei an Nehemia denken müssen, an die Geschichte mit dem Mauerbau. Die sind ja von allen Seiten angefeindet worden. Was haben sie gemacht? Jeder hat sein Schwert griffbereit gehabt und sie haben gegenseitig den Rücken gedeckt. Das ist Gemeindeleben. In dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Das ist, finde ich, auch ein schöner Satz, weil oft fühlt man sich einfach allein gelassen. Man hat eben andere Ansichten als die anderen und man fühlt sich auch von Glaubensgeschwistern nicht immer so verstanden. Und es ist gut zu wissen, dieses Leiden und alles, was wir durchmachen, das machen alle Christen weltweit zu allen Jahrzehnten, Jahrhunderten durch. Mir ist auch Elia eingefallen, der hat auch so eine Situation gehabt, das steht in 1. Könige 19, da ist er einfach frustriert, deprimiert, keiner versteht ihn, er ist alleinig. Und dann sagt er und rehrt sie einfach so bei Gott aus und sagt, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und Gott sagt dann drauf, ich habe aber in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst haben. Also Elia hat glaubt, es ist eh alles verloren, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott sagt, nein, es sind 7000, die übrig geblieben sind. Wir sind einfach nicht allein. Egal, welche Sorgen das wir haben, womit wir zu kämpfen haben, wir sind nicht allein. Leid, Verfolgung, Probleme jeglicher Art sind keine neue Erfindung. Alle Gläubigen aller Zeiten auf allen Kontinenten haben das erlebt. Und wenn du mit irgendeinem Problem zu kämpfen hast, dann musst du einfach wissen, du bist nicht der Erste, der das erlebt und du bist bestimmt auch nicht der Letzte, der das erlebt. Und ich glaube, das ist ein gewisser Trost und ein Zuspruch, dass man einfach wissen kann, es gibt andere auch, die das erleben und erlebt haben. Und jetzt ist Petrus fertig mit seinen Warnungen und Aufforderungen und jetzt bricht er einfach so ein bisschen in Lobpreis und Dank auf in Christus. Ab Vers 10. Denn der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gott aller Gnade. Ich finde den Begriff wirklich wunderschön und zwar aus zweifacher Hinsicht. Erstens, es gibt keine Gnade außerhalb von Gott. Er ist der Gott aller Gnade. Egal welche Religion, dass man sich sonst anschaut, es ist nirgendwo wirklich Gnade zu finden. Du musst immer irgendwas leisten, du musst immer irgendwas beweisen, dass du Gottes Gunst und Gnade irgendwie erschleichen kannst. Aber unser Gott ist der Gott aller Gnade. Die Welt ist ein unbarmherziger Platz. Da haben wir keine Gnade zu erwarten. Aber bei Gott haben wir Gnade zu erwarten. Er ist der Gott aller Gnade. Und zweitens, alle, die zu Jesus kommen, bekommen diese Gnade. Er wird keinen abweisen. Keiner geht leer aus. In Johannes 6 sagt Jesus, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Er ist der Gott aller Gnade. Nur bei ihm ist Gnade zu finden. Und jeder, der zu ihm kommt, jeder, der Buße tut, umkehrt, seine Sünden bekennt und lässt, bekommt diese Gnade. Und dieser Gott hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist jetzt wieder diese Hoffnung, die durchkommt, diese lebendige Hoffnung, diese Aussicht auf die Zukunft, unser ewiges Heil. Und das ist eben nur zu finden in Christus Jesus. Nur verbunden, verwurzelt, angeschlossen an sein ewiges Leben können auch wir ewiges Leben haben. Und er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit Geliebten hat, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Eine kurze Zeit gelitten. Das ist ja so, wenn wir ein Problem haben, wenn wir leiden, dann kommt uns das nicht kurz vor. Denkt daran, wenn man Migräne hat, wenn man Kopfschmerzen hat, man kann den Sekundenzeiger verfolgen. Es ist eine Ewigkeit, es hört nicht auf. Man hat nicht das Gefühl, dass das eine kurze Zeit ist. Glaubenshelden, Märtyrer in der Vergangenheit, was haben die oft gelitten? Treue Ehefrauen, die unter einem Tyrannen gelitten haben. Alkoholiker, der vielleicht geschlagen hat, der die Kinder misshandelt hat. Wenn man da irgendwo drinnen ist, dann kommt man das nicht wie eine kurze Zeit vor. Und viele haben gelitten, jahrelang, jahrzehntelang. Und viele von denen sind jetzt aber schon seit Jahrhunderten bei Jesus. Paulus, Petrus, Johannes. Alle sind jetzt bei Jesus und er hat eine jegliche Träne abgewischt. Viele haben eine schlimme Vergangenheit, aber sie alle haben eine glorreiche Zukunft. Und für viele ist diese Zukunft schon Gegenwart. Und im Vergleich dazu ist einfach ein jegliches Leiden ein kurzes Leiden. Auch wenn es uns jetzt momentan lang vorkommt. Und wenn man diese kurze Zeit dann überstanden hat, dann ist man ihm völlig zubereitet, gestärkt, gefestigt und gegründet, bereit für Gottes Ewigkeit. Und deshalb hat Petrus und auch wir allen Grund, Gott zu loben und zu danken. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So sei es. Und jetzt kommt Petrus zum Briefende und da schreibt er über seine Zeit mit den Brüdern und Schwestern. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben. Petrus ist mittlerweile doch in die Jahre gekommen, er hat den Brief nicht selbst geschrieben, sondern er hat ihn diktiert. Das war durchaus üblich, Paulus hat das auch meistens so gemacht, Paulus hat dann ab und zu den Schluss vom Brief selbst geschrieben, aber oft sind Briefe einfach diktiert worden. Und es ist einfach gut und schön, wenn Brüder und Schwestern sich in ihren Schwächen und Stärken gegenseitig ergänzen, helfen und unterstützen. Und dann fasst er nochmal zusammen, warum er eigentlich geschrieben hat, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also es geht ihm darum, dass Christen in einer nichtchristlichen Welt feststehen, in der Gnade Gottes. Und Petrus ist es einfach ein Anliegen, Christen damals und heute darin zu stärken, zu festigen und aufzubauen, Mut zu machen, dass wir einfach diese lebendige Hoffnung nicht verlieren. Aber wenn wir da und dort Probleme und mit Leid zu kämpfen haben und wenn es starken Gegenwind gibt, dass wir feststehen und diese Hoffnung nicht aus den Augen verlieren. Es grüßt euch auch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Mitauserwählte, das könnte jetzt eine Glaubensschwester sein oder was man eher annimmt, dass er damit die Ortsgemeinde da in Babylon meint. Und es ist auch nicht ganz klar, was er mit Babylon meint. Die meisten nehmen an, dass damit Rom gemeint ist, es könnte aber auch etwas anderes gemeint sein. Babylon ist seit jeher eigentlich so ein Synonym, ein Bild für antigöttliche Kraft und Macht. Und wir leben einfach einmal in einer Welt, die Gott ablehnt. Direkt oder indirekt. Und das ist dann immer wichtig und notwendig, dass man sich gegenseitig Mut zuspricht. grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Eine eigenartige Formulierung. Die Art und Weise, wie Christen sich gegenseitig begrüßen, ich glaube, das ist sehr kulturell bedingt unterschiedlich. Manche haben es sich wirklich zur Angewohnheit gemacht, dass sich alle mit Kuss begrüßen. Da gibt es dann so richtige Rituale, links, rechts, links oder rechts, links, rechts. Die darf man davon nicht durcheinander bringen. Andere bevorzugen einfach einen freundschaftlichen Händedruck. Oft denke ich mal, wenn man sagt, hallo, schön, dass du da bist, gefreut mich, würde auch reichen. Aber eben das ist unterschiedlich. Und ich denke, dass solche Rituale auch nicht das letztendlich Wichtige ist, sondern dass, worum es wirklich geht, ist einfach die Einstellung. Bin ich froh, wenn mir der andere im besten Fall gar nicht anredet, wenn er mich gar nicht sieht? Bin ich froh, wenn ich nichts mit ihm zu tun habe? Oder gehe ich auf den zu und freue mich einfach, dass er im Gottesdienst ist? Schön, dass du da bist. Gott schaut einfach ins Verborgene, er schaut ins Herz und er weiß, was wir denken, was wir fühlen, wie wir anderen gegenüber, welche Einstellung das wir haben. Und jetzt kommen wir zum Schlusssegen. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Da haben wir gedacht, fällt da nicht irgendwas bei dem Schlusssegen? Wenn man jetzt so andere Briefe hernimmt im Neuen Testament, da steht dann meistens Gnade und Friede. Also Paulus hat das immer hingeschrieben und DeVere, unser großer amerikanischer Freund, wer mal eine E-Mail von ihm gekriegt hat, der schreibt zum Schluss dann auch immerhin Gnade und Friede. Und das finde ich schön. Warum verzichtet Petrus hier auf die Gnade? Ja, vielleicht deshalb, weil er die Verse davor relativ ausführlich eigentlich über den Gott aller Gnade geschrieben hat und dass wir in der Gnade stehen. Also das hat er damit mehr oder weniger abgehakt und jetzt hängt er ihm hinten noch den Frieden an. Gnade und Friede. Die beiden Sachen sind einfach immer vereint und immer in dieser Reihenfolge, weil ohne Gottes Gnade gäbe es auch keinen Frieden. Gnade ist die Voraussetzung für den Frieden. Wir finden Frieden mit Gott nur deshalb durch seine Gnade, die er uns am Kreuz gezeigt hat. Weil Jesus sein Leben für uns gelassen hat, werden wir begnadigt. Und nur dadurch kommt es zum Frieden mit Gott und in Folge dann auch zum Frieden untereinander. Und zwar für die, die in Christus Jesus sind. Das betont Petrus hier noch zum Schluss ganz besonders. Vielleicht auch deshalb, dass, weil man nie davon ausgehen kann, dass in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst immer alle in Christus sind. Und es ist einerseits auch gut so, dass wir kein exklusiver Club sind, wo nicht jeder rein darf, sondern dass unsere Gottesdienste öffentliche Veranstaltungen sind, wo auch jeder willkommen ist, egal aus welchem Hintergrund, welche Gedanken, Philosophien er im Kopf hat, auch jeder ist willkommen. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, dass das nicht lange so bleibt, sondern dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen durch die Gemeinde zu Jesus finden, dass sie Buße tun und dass sie mit reingenommen werden in Gottes Gnade und Frieden. Fassen wir nochmal zusammen. Wir wollen gemeinsam mit Brüdern und Schwestern, gemeinsam und nicht einsam, als weltweite Gemeinde uns gegenseitig stützen, helfen und ermutigen. Wir wollen in Christus uns auf den Gott aller Gnade konzentrieren, auf die Rettung unserer Seelen, auf unsere himmlische Zukunft. Und wir wollen gegen den Teufel standhaft sein, auch gemeinsam. Wir wollen mit beiden Beinen fest in diesem Leben auf dieser Erde stehen und den Kopf trotzdem hoch oben haben im Himmel. Amen.